manchmal muss man einfach auch still sein und zuhören.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. Jubiläumsgeistern heißt es im Anschluss an das letzte Freigeistern-Gespräch, an unser Jubiläumsgespräch. Schon zur Premiere von Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur am 4. Juli 2020, durfte ich ja die Schauspielerin Sandra Hüller als meinen Gast begrüßen. 4 Jahre später, auf den Tag, auf den Donnerstag genau, haben wir weiter geredet. Übers Theaterspielen, Erzählen, Lesen, übers Zuhören, Zuschauen, Hinschauen, über Ost und West, über die Macht und die Freiheit der Worte, über Aussichten, Hoffnung, über das, was ist und das, was sein könnte, was wir vielleicht brauchen. Zuhören zum Beispiel, einander zuhören. Und wir haben über das Glück gesprochen. Es war ein Glück, es war ein Fest, es war und bleibt ein Geschenk. Ich danke Sandra Hüller von ganzem Herzen. Und ich danke euch für all eure Glückwünsche, eure Mitfreude, eure Gratulationen. Hier sind in den letzten Wochen Mails eingetrudelt, die voll davon waren. Ihr habt mich weiter beschenkt und beglückt und mich darin bestärkt, dass Freigeistern ankommt. Danke. 3 Wochen sind seit der 86. Folge vergangen, statt der sonst üblichen 2 Wochen. Aufs Neue lesen und lesen lassen musstet ihr also ein wenig warten. Bitte seht es mir nach. Aber es war nochmal die Bücherliebe dran, mein neues Buch. Letzte Etappe, letzte Runde des Endspurts. Endspurt. Jetzt ist die Bücherliebe im Druck. Ende August wird sie im Thienemann Verlag erscheinen. Und hier herrscht Feierlaune, Ferienlaune, Sommerlaune, Sommerferien, Feierlaune. Genau die richtige Stimmung also, um mit neuen Büchern weiter der Bücherliebe zu frönen, um weiter Jubiläums zu geistern, um also zuzuhören, zuzuschauen, hinzuschauen, das Leben lesend anzuschauen, wenn nötig auszuhalten, so vielseitig, kompliziert und aber ja eben auch schön es immer sein mag. Das Bilderbuch »Die Band, die keiner kennt« liefert dafür genau den passenden Sound. Nadja Budde lässt's krachen. Wie das klingt, liest und spielt die Schauspielerin der Münchner Kammerspiele Wiebke Puls am Ende dieses Lesen und Lesenlassens im Vorlesen vor. Das ist, so viel sei verraten, ebenfalls ein umwerfender Kracher. Auch im Kinderbuch Luke, Mimi und das Schreckkommando von Judith Burger, illustriert von Nele Palmtag, ist der Krach groß. Allerdings ist das eine ganz andere Art von Krach. Kinder hauen auf den Putz, sie müssen das tun, damit die Erwachsenen ihnen endlich zuhören. Und weil ja Sommer ist und einige auf Reisen gehen, habe ich fürs Jugendbuch sowas wie einen amerikanischen Klassiker der Reiseliteratur ausgesucht. Die Watsons fahren nach Birmingham 1963 von Christopher Paul Curtis, erschien erstmals 1993 auf Deutsch. In diesem Jahr wurde der Roman neu aufgelegt und das mit gutem, nein, eher mit erschreckendem Grund. Schließlich lädt das Sachbuch zu einer Reise durch die Welt der Kunst ein. Immer der Frage und zugleich dem Titel nach, hast du das schon gesehen? Von A bis Z, von Ameise bis Zitrone führt die Reise quer durch Epochen, Länder, Stile, Motive und wird zum Fest für die Augen, zum Fest für alle Sinne. Zuhören, zuschauen, betrachten, fühlen, mitfühlen, nach- und weiterdenken. Der Kreis von Lesen und Lesen lassen, Jubiläumsgeistern, schließt sich. Bleibt mir nur noch zu sagen, herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr heute hier seid. Was gehört zu einem Jubiläum dazu? Ein Tusch. Ein Ständchen, genau. Das neue Bilderbuch von Nadja Budde passt da haargenau. Die Band, die keiner kennt, heißt es. Es ist im Peter Hammer Verlag erschienen für LeserInnen, für ZuschauerInnen ab 4 Jahren. Womit fängt man am besten an, um diesen erneuten, anarchisch verrückten Reim- und Bildertrommelwirbel-dadaistischen Ausmaßes halbwegs einzufangen? Zum Beispiel mit, haargenau, mit den Haarfrisuren. Im buddhischen Kosmos sind die nämlich stilbildend. Ihre Figuren sind ja sowieso im besten Sinne merkwürdig. Zu deren Charakterisierung spielen Haartollen Hauptrollen. Die Band, die keiner kennt, trumpft damit regelrecht auf. Sie haben Haare wie Gras, graue Perücke, nebst imposantem Schnauzer, Fell im Gesicht. Und Haare auf den Zähnen haben sie sicher auch. Diese Band, diese 4 MusikerInnen treffen auf Gescheiteltes, auf sorgsam ondulierte Dutz über den Ohren und allenfalls einen kleinen frechen Haarwirbel am Hinterkopf. Mit anderen Worten, sie treffen auf ihr Publikum. Die einen, die Band, reist in ihrem Bandbus an. Das wird nicht gesagt, das erzählen die Bilder. Klein in der linken oberen Ecke kommt dieser Bus irgendwo an einem kleinen Ort an. Nach und nach steigt die Band aus, einer nach dem anderen stellt sich vor, 4 sind es insgesamt. Wie auf einer Bühne treten die Bandmitglieder zunächst auf, dann wieder zurück, um die Bühne frei zu machen für das nächste Bandmitglied. Sie werden gründlich beäugt, denn auch die Gruppe derer, die sich dazugesellen und die Neuankömmlinge in Augenschein nehmen, wächst von Seite zu Seite. Unglaublich, wie Nadja Budde mit wenigen Strichen Neugierde, mit einer großen Portion Vorsicht, um nicht zu sagen Misstrauen, sichtbar macht. Blickkontakt oder besser Blickvermeidung und die Körpersprache sagen alles. Wer sind die? Unbekannt, nie hier gesehen, niemand von hier, kennen wir nicht. Doch so schnell gibt die Band nicht auf und Nadja Budde sowieso nicht. Wieder von Seite zu Seite wippen Lockentürme zu Karo-Röcken gegen Misstrauen und Vorurteile an. Die Band packt ihre Instrumente aus. Aufgeschnatzt und wieder aufgesatzt wie die Frisuren, ausgeflippt wie die Figuren, sind auch die Instrumente wilde Krachmacher. Was zum Tröten, was zum Trommeln, was zum Zupfen, was zum Klimpern. Saiten an einen Ast gespannt ergeben eine Art Naturharfe. Das Tasteninstrument könnte ein Synthesizer sein. Eisbrecher sind diese Instrumente, nebst Musikanten jedenfalls allesamt. Luftschlauch aus Gummi, reimt Nadja Budde, Stangen mit Knolle, Draht von der Rolle und ein Ding, das keiner kennt. Da spielt eine Band. Schließlich wird nach allen Regeln der Kunst abgerockt, abgeschottenrockt und am Ende der fabulösen Sause mit Krawallklamauk und Radau sind nicht nur die Haare platt, alle sind platt. Die 2 gelben Augen vom Anfang des Buches, unter den Haaren wie Gras, schauen uns nochmal an, bevor die Band in ihren Bus steigt und weiterfährt. Aber jetzt gilt, die kennen wir. dass aus den gelben Augen im Handumdrehen und Seitenumblättern auf dem Nachsatz zwei Schallplatten werden, ist eine der vielen famosen Verkürzungen und Umdeutungen, die Nadja Budde so beherrscht wie kaum eine andere. Auch ihre Reime funktionieren so. A, B, B, C, C ergeben auf zwei Seiten verteilt Anlauf und Pointe. Zum Beispiel so. Graue Perücke, Filzstifletten, Ringe und Ketten, schwer zu verstehen, nie hier gesehen. Das sind Punktlandungen, die sich durchs ganze Werk der Berliner Künstlerin ziehen. Mit 1, 2, 3 Tier ging's 1999 los, mit trauriger Tiger toaste Tomaten ging's weiter. Es traten Gespenster und Skelette zu schrägen Paraden auf, denn diese Paraden, die liebt Nadja Budde. Sie werden sozusagen gebändigt von der konsequenten Form und Farbigkeit. Dann nämlich erst kann unbändige Fantasie sich so richtig entfalten. Die Bühne ist durch die Form bereitet für anarchische Reime und eigenwilligen Strich. Das Ergebnis absurdes Theater, stets lustiges Spektakel. Dafür wurde Nadja Budde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis. Ihr Werk wurde für den ALMA, den Astrid Lindgren Memorial Award, nominiert und in viele Sprachen übersetzt. Das Verrückte, das Berückende, das Beeindruckende bei all dem ist, dass Nadja Budde immer noch etwas Neues, Erzählenswertes, stets glänzend Unterhaltsames einfällt, das so ganz und gar und haargenau aufgeht. Dann erzählen und zeigen die Bücher immer noch mehr als das, was auf den ersten Blick zu sehen ist. Zum Beispiel in diesem Falle hier so. Eine Band kommt in ein Dorf, die Leute reagieren reserviert, um dann aus dieser Reserve gelockt zu werden, auf das alle am Ende zusammen Party machen. Was für eine Aussage gerade in dieser unserer Zeit. Dabei geht es also nicht nur in Anführungszeichen um Musik, Tanz, große Sause. Zusätzlich und grundsätzlich klingen sowas an wie Miteinander statt Gegeneinander, Toleranz und Verständigung statt Vorurteile, Neugierde, Offenheit, Akzeptanz. Mir fällt dazu ein Satz einer anderen Illustratorin ein, nämlich der Hamburgerin Stephanie Harjes. Die sagte einmal, überall sind Menschen. Auch das klingt mit. Oder ein Satz wie, es könnte so einfach sein. Oder, Leute, vertragt euch doch einfach. Aber halt, das ist alles viel zu explizit. Das würde Nadja Budde so nie machen. Denn die lässt ihre Reime, ihre Bilder für sich sprechen. Zweckfrei und absichtslos macht sie große Kunst und große Literatur. Die sind vor allem eins, ein riesengroßer Spaß für Kleine und Große, ein riesengroßer Spaß für alle. Krach, Karacho und Radau im Bilderbuch und dazu allerbeste Laune. Krach, Karacho und Radau sind auch im neuen Kinderbuch von Judith Burger großgeschrieben. Luke, Mimi und das Schreckkommando, illustriert von Nele Palmtag, ist gerade im Gerstenberg Verlag erschienen für LeserInnen ab 9 Jahren. Es ist allerdings eine ganz andere Art von Krach, einer der Sorte, die einen mir nichts, dir nichts aus dem Leben katapultieren kann. Gute Laune, beste Laune, allerbeste Laune, Fehlanzeige. Lukes Mütter haben sich gerade getrennt. Jetzt ist er mit Eva, Mama Nummer 1, in eine gar nicht mehr so schöne Wohnung in einer gar nicht mehr so schönen Gegend gezogen. Um ihn herum nichts als Chaos und sehr viele Tränen, mütterlicherseits. Und auch bei ihm. Eva leidet, Luke leidet. Er vermisst Mama Nummer 2, Annette. Und das nicht nur, weil die immer die Zupackende war und auch mal ein Regal an die Wand dübeln konnte. Doch jetzt hört er von Annette rein gar nichts mehr. Ihre Nummer hat Eva gelöscht. Mit anderen Worten, sie hat in seinem Handy herumgefuhrwerkt. Das geht gar nicht. Sich einfach trennen und auseinanderziehen und einander im Regen stehen lassen, aber auch nicht, oder? und überhaupt nicht mehr miteinander reden, schon gar nicht. Genau das passiert aber ständig und überall, wenn man mal darauf achtet und immer oder vorwiegend in eine Richtung, von oben nach unten, von den Erwachsenen zu den Kindern. Die Erwachsenen entscheiden munter über Kinderköpfe hinweg und halten es dann noch nicht mal für nötig, irgendetwas zu erklären. Sie machen es einfach. Wie die Kinder das finden, offensichtlich ist das ganz egal. Den Kindern ist es das natürlich nicht, Luke nicht und Mimi, die Lara und Antonia auch nicht. Die drei sind eine ziemlich verrückte Mädchengang. Auf den ersten Blick sind sie Luke unheimlich, weil sie dauernd Streiche aushecken und sich mit den Erwachsenen anlegen. Dass dahinter ein System steht, durchschaut Luke erst nach und nach. Dass er mitmacht, und zwar so richtig, dauert auch eine Zeit lang. Doch in einem haben die schrecklichen drei sicher recht. Damit die Erwachsenen zuhören, muss man richtig Krach schlagen. Man muss auf den Putz hauen, das Schreckkommando übernehmen. Zum Beispiel, um dem dauermotzigen, ultrapingeligen Hausmeister zu zeigen, wo der Hammer hängt. Dafür gibt Luke den Springteufel aus der Papiertonne. Der Schreck sitzt. Jetzt gehört Luke zum Schreckkommando dazu. Doch was läuft noch unter Denkzettel und wann wird's gefährlich? Durch derlei Fragen, durch ein zuweilen ungeheures Chaos, auch Gefühlschaos, begleitet die Autorin Judith Burger ihre Figuren hindurch. Traurigkeit, Wut, Angst, Verlustangst gehören dazu und Ohnmacht. Viel Ohnmacht, aber eben auch Vertrauen, dazugehören, zusammenhalten und Selbstermächtigung. Mimi, die Mutige, die Übermutige, macht einfach immer und grundsätzlich nur das, was sie will. Das ist einerseits wow, andererseits bekümmert es fast schon, denn das Draufgängerische hat eine Kehrseite, oder? Sich verloren zu fühlen, zum Beispiel verloren zu sein, sich selbst zu verlieren? Das und wie die Kinder das Blatt schließlich wenden, dass sie nicht klein beigeben, aber eben doch klein sind und manchmal auch klein sein wollen, das lotet Judith Burger vielschichtig und souverän aus. Sie lässt es zu. Sie schickt die Kinder durch manchen Kinderalbtraum, sie lässt sie keinen Augenblick allein damit. Sie lässt sie erstarken. Und zwar aus eigener Kraft. Sie lässt sie sogar übers Ziel hinausschießen, und zwar gewaltig, mit allen Konsequenzen, und steht erst recht unverbrüchlich auf ihrer Seite. Sie nimmt sie ernst, ihre Figuren wie ihre LeserInnen. Dass am Ende nicht alles einfach wieder gut ist, aber ganz bestimmt besser, gehört zu diesem Ernstnehmen dazu. Mit Beschönigen ist schließlich nichts gewonnen. Am Ende aber haben die Denkzettel geleistet, wofür sie da sind. Sie haben zum Nachdenken gebracht. Lukes Mütter bleiben getrennt, aber sie beziehen Luke fortan mit ein. Mimis Eltern sind endlich für sie da und nicht nur für sich selbst. Antonias Eltern stellen ihre Tochter nicht länger vor vollendete Tatsachen. Dass das ohne erhobenen Zeigefinger geht, sondern Kraft der Geschichte und ihrer Figuren, unterstützen die Illustrationen von Nele Palmtag. Die wechseln die Blickwinkel von oben nach unten, von Mutter zu Kartons, von Kind zu Katze, von Kindern zu Kindern, untereinander, miteinander, auch mal gegeneinander, dann wieder gegenüber, mal wütend, mal zärtlich, tun sich immer neue Konstellationen, neue Perspektiven auf. In schnellem Strich bleibt unterm Strich niemand allein. Aktuell ist viel von Helikoptereltern die Rede. Überbehütung, Überförderung, Überforderung sind Stichworte der Debatten. Judith Burger dreht den Spieß um. Im Beziehungsverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Eltern und Kindern, nimmt sie sich eine andere Seite vor, die des Übersehenwerdens, die des Unterschätzens. Wertschätzen aber geht anders. Das ist ziemlich radikal und überaus spannend. Lukes Mütter zum Beispiel wollten ihrem Sohn ja nichts Schlechtes. Sie wollten ihn schützen und schonen. Sie wollten ihn vor der Wahrheit bewahren. Aber halbe Wahrheiten schrammen an ganzen Lügen vorbei. Halbe Wahrheiten werden zu halben Lügen, mindestens. Durch diese Erfahrung müssen auch Luke, Mimi, die Lara und Antonia durch. Was hilft? Zuhören, Geschichten erzählen, die ganze Wahrheit wagen oder, wie die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in einer Dankesrede 1959 gesagt hat, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Eine der schönsten Hilfestellungen in diesem Kinderbuch ist der freundliche Riese. Der taucht schon auf der ersten Seite auf. Luke hat ihn sich ausgedacht. Es gibt ihn nur in Lukes Fantasie. Und doch ist der Riese immer da, wenn man ihn braucht. Am Ende stellt Luke Mimi seinen Fantasiefreund sogar vor. Dass er dafür ausgelacht werden könnte, fürchtet er nicht mehr. Im Gegenteil, er gibt weiter, was ihm geholfen hat und was allen immer und überall offen steht. Sich das, was fehlt, auszudenken, auszumalen, herzuträumen, herzufantasieren. Die eigene Fantasie walten zu lassen und ihr zu vertrauen, sich das eigene Leben zu erzählen, immer wieder anders, immer wieder neu. Darum, wer ist euer Riese? Das Jugendbuch im neuen Lesen und Lesen lassen ist offiziell ein Kinderbuch für LeserInnen ab 10 Jahren. Die Watsons fahren nach Birmingham 1963, so heißt der Roman, geschrieben hat ihn Christopher Paul Curtis und der Roman ist Anfang der 1990er Jahre erstmals erschienen. In der deutschen Übersetzung von Gabriele Haafs war er 1997 sogar für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und in diesem Jahr, 2024, ist er in der Reihe Hansa bei DTV neu aufgelegt worden. Wie gesagt, die Altersempfehlung ab 10 Jahren. Ich finde aber, ab 12 Jahren passt sehr viel besser. Darum ist es also mein Juli-Jugendbuch für euch. Die Watsons fahren nach Birmingham 1963 ist Reisegeschichte und sehr viel mehr. Es ist eine herausragende Familien- und Kindheitsgeschichte, die man, so würde ich behaupten, heute in dieser Art nicht mehr zu lesen bekommt. Denn es ist auch ein Lehrstück in Sachen authentischer Sprache, direkter Sprache, Jugendsprache mitten rein oder Kindheitssprache, einfach eigenwilliger Sprache. Es ist eine Geschichte über Rassismus und Klassismus. Es ist ein historischer Roman, der in eines der dunkelsten Kapitel US-amerikanischer Geschichte führt. Lesend reisen wir zurück ins Amerika der 1960er Jahre. Auch die Watsons werden sich auf eine Reise begeben vom Norden in den Süden von Flint in Michigan, wo die afroamerikanische Familie lebt, nach Birmingham in Alabama zur Mutter der Mutter, einmal durch die USA. Diese Reise ist allerdings nicht ganz freiwillig und sie endet in einer Katastrophe. Die Watsons, das sind Dad, Mama, Ich-Erzähler Kenny, Spitzname Schielauge, die kleine Schwester Joetta, der große Bruder Byron. Kenny ist ein fulminanter, unerschrockener Ich-Erzähler und bissiger Kommentator. Er ist ein Aufspürer jedweder Ungerechtigkeit, ein Beobachter und Ausmaler vor dem Herrn. Eines seiner Stilmittel, gekonnte Übertreibung. Byron, den 13-Jährigen, nennt Kenny lippenloses Wunder. Warum? Weil der im eisigen Winter mit dem Mund am Rückspiegel des Autos festgeklebt ist. Zu viel der Selbstbewunderung. Denn so sind sie, die legendären, komischen Watsons, wie die anderen sie nennen, unverfroren, voller Gelächter, Geschichten und Geschrei, schenken sie sich nichts, aber schenken dabei sich und uns doch alles. Sie sind Meister im Spitznamen verteilen und Witze reißen, vor allem Dad. Wenn die Jungs es zu weit treiben, und das tun sie oft. Byron hält den Rekord, ihr ahnt es, kann Mama richtig ausflippen. Dann hagelt es Kopfnüsse und auch mal Prügel. Vor allem aber hagelt es Liebe. Wenn es so kalt wird wie in jenem Winter, kuscheln sich die Watsons auf dem Sofa unter eine Decke. In der Mitte sitzt Greta, die Jüngste, natürlich. Es waren so ungefähr 158 Millionen Grad unter Null, berichtet Kenny. Um von der Kälte abzulenken, erzählt Dad eine seiner wilden Geschichten, in dem Fall die »Wie ich eure Mutter rumgekriegt hab« Geschichte. Schon wird's warm, zumindest wärmer. Aber klar wird auch, warum die Watsons in Flint leben und eben nicht bei Mamas Familie in Alabama. Mal nachdenken, sagt Dad, wo war doch gleich diese Toilette nur für Farbige in der Stadt? Und es sind genau diese versteckten Hinweise, die einschlagen, die sich durch den ganzen Roman ziehen, die den Roman auszeichnen. Ach ja, das Auto, der braune Bomber, gehört zur Familie auch noch dazu. Von Dads ganzem Stolz, dem einbaubaren Plattenspieler, einmal ganz zu schweigen, dass der nicht so funktioniert, wie er soll, wundert niemanden, denn die Familienanläufe laufen eben immer wieder ins Leere. Trotzdem, die komischen Watsons geben nicht auf. Im Gegenteil, sie trotzen dem Leben ihr Leben ab. Das ist einer der Gründe, warum sie ja nach Alabama fahren. Sie tun das, übrigens natürlich, alle zusammen, damit die Großmutter Byron zur Vernunft bringt, der einfach nicht gehorcht. Er soll eine Weile bei ihr leben, bis er sich benehmen kann. Doch bleiben wird er nicht. Denn die Geschichte, die der Roman erzählt, fällt in die Zeit der Diskriminierung und des Rassenhasses in den USA. In Alabama geraten die Watsons mitten hinein. Sie werden Augenzeugen eines der vielen rassistisch motivierten Attentate jener Jahre. Sie sind dabei, als am 15. September 1963 in der Baptistenkirche in der 16th Avenue eine Bombe in die Luft geht. Damals starben 4 junge Mädchen. Ihnen ist der Roman gewidmet. Zum Gedenken an Edimi Collins, Denise McNair, Carol Robertson, Cynthia Weasley steht auf der ersten Seite des Buches. Die Lebensdaten zeigen, die Mädchen wurden nur 12 oder 14 Jahre. Die fiktiven Watsons kommen davon. Ihre Geschichte, diese Geschichte hat an Aktualität nichts verloren. Black Lives Matter muss bis heute eingefordert werden. Das benennen auch die Nachworte am Ende der Neuausgabe von Jacqueline Woodson, Katie Camillo, Varian Johnson und Jason Reynolds und von Christopher Paul Curtis selbst. Allesamt berühmte Stimmen der US-amerikanischen Kinder- und Jugendliteratur. Und der Roman hat nichts von seiner Schönheit verloren. Oder wie Jacqueline Woodson in ihrem Nachwort schreibt: Ich stelle mir vor, dass meine Kinder dieses Buch eines Tages mit den jungen Leuten in ihrem eigenen Leben lesen werden. Und der Kreis wird ungebrochen bleiben. Und die Schönheit von »Die Watsons fahren nach Birmingham 1963« wird weiterleben. Von der Reise der Watsons, einer dramatischen Reise, zur Reise durch die Welt der Kunst. Genau da setzt das Kunstbilder-Sachbuch an. Hast du das schon gesehen? Mit dem ABC durch die Welt der Bilder, ein Kunstführer für Kinder von Gloria Köpnick und Rainer Stamm, erschienen im Inselverlag für Kinder ab 4 Jahren. Zugegeben, auch hier ist die Altersangabe sportlich. Für Kinder ab 4 Jahren? Wirklich? Andererseits zeichnet diesen Kunstführer aus, dass er sich ganz unerschrocken und aus dem Alltagserleben heraus der Kunst nähert. Von Buchstabe zu Buchstabe, von A bis Z, von A wie Ameisen über B wie Blumen, T wie Tiger bis Z wie Zitrone werden Kunstwerke vorgestellt. Die Reise führt quer durch Epochen, Länder, Stile, Motive zu Künstlerinnen und Künstlern und wird zum Fest für die Augen. Zum Fest für alle Sinne. Nun haben zwar ABC-Bücher ihrerseits auch einen ganz schön langen Bart, vieles wurde bereits und wird weiterhin anhand des Alphabets durchkonjugiert. Im Falle von »Hast du das schon gesehen?« erweist es sich aber als gute Idee, weil das allseits bekannte und bewährte Ordnungssystem zum einen überschaubar ist. 26 Buchstaben ergeben 26 Kunstwerke. Und weil das ABC zu einer zufälligen und überraschenden Bildauswahl führt, dass die wiederum von Gloria Köpnick und Rainer Stamm ausgesprochen sorgfältig bedacht und ausgeführt wurde, das sei an dieser Stelle schon mal vorweggenommen. Insgesamt ermöglicht dieser Kunstführer Fragen, die wir alle an die Kunstwerke und die Kunst stellen können, naheliegende Fragen, fernere Fragen. Ich fange mal mit den naheliegenden an, zum Beispiel bei A wie Ameisen. Warum denn gerade Ameisen, Ampel, Amsel oder Apfel wäre schließlich genauso gut gegangen? A wie Ameise, weil jedes Kind schon mal krabbelnde Ameisen gesehen und beobachtet hat, weil dieses Bild alle Sinne anspricht, nicht zuletzt den Tastsinn. Na, kribbelt es schon auf der Haut? Und weil es da dieses moderne, computergenerierte Bild des österreichischen Künstlers Peter Kogler gibt. Das erfahren wir ganz nebenbei in den konzentrierten, kurzen und kurzweiligen Erklärtexten, die ihrerseits Fragen stellen oder kleine Rätsel mit auf den Weg geben. Der Effekt? Blicke werden spielerisch geschärft, Blickfelder, Horizonte, Wissens- und Erfahrungshorizonte werden en passant erweitert. Mal gibt der Buchstabe das Motiv vor, wie eben bei den Ameisen. Mal landen wir über Blumen, genauer über Blumenstrauß in einer Keramikvase von Jan Bruegel dem Älteren, bei der Gattung der Stilleben. Ich habe als Kind ja immer gedacht, es heiße Stilleben, weil Stilleben eben so schön stilvoll sind, fast andächtig. Aber nein, Stilleben kommt von der Stille. Man nennt diese Art von Gemälde auch Stilleben, heißt es im Buch und weiter. Auf Französisch Nature morte, was wörtlich übersetzt tote Natur heißt. Aber so still und tot ist das Bild eigentlich nicht. Manche Blumen, vor allem Tulpen, wachsen auch in der Vase weiter und zwischen den Blüten und Blättern wimmelt und krabbelt es hier sehr. Und dann folgt ein kleines Suchspiel. Ein paar Insekten haben sich auf dem Bild versteckt. Findest du sie? Das ist lebensnah und anschaulich. Die Kinder werden nicht pro forma angesprochen, sie werden wirklich mit ins Boot geholt. Bilder sind zum genauen Anschauen da. Das können alle, die Zeit, Lust und Augen haben. Angst vor der Kunst, nach dem Motto, davon verstehe ich doch eh nichts. Pustekuchen. Das ist übrigens ein Satz, den meistens Erwachsene sagen. Kinder sind da viel unbekümmerter. Sie schauen einfach hin. Da ist es gut, sich das Buch zusammen anzuschauen. Wer von wem lernt, ratet mal. Das ist cool. Wir landen beim C. Hier steht es für Comic, für C wie Comickunst, zum Beispiel von Roy Lichtenstein. Das D zeigt ein Dächermeer. Hier wird die Art des Malens besonders angeschaut, der Realismus. Das E zeigt die Skulptur eines Esels. Jedes Umblättern wird also zum Abenteuer, trotz des sattsam bekannten ABC. Von Fisch zu Fisch ist es besonders sorgsam gewoben. Das G wie Goldfisch. Das Stillleben mit Goldfischglas von Paula Modersohn-Becker führt nahtlos zum H wie Hai. zum inzwischen weltberühmten, in Formaldehyd eingelegten Hai des britischen Künstlers Damien Hirst. Der hat sein Kunstwerk Verweigerter Tod genannt. Wie kommt man zu einem solchen Titel? Ist das Kunst? Und was kann, was will Kunst? Blickwechsel im Seitentakt eröffnen immer neue Perspektiven. Auch die Jahreszahlen springen fröhlich hin und her von 2002 ins Jahr 1599, von 1906 ins Jahr 2008, zurück in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts und immer so weiter. Auf M wie Mond, auf Der große Mond von Marianne Werefkin folgt N wie Nase. Abstrakter Kopf, Leben und Tod heißt das dazu gezeigte Bild von Alexei von Jawlensky. Dass die beiden, Werefkin und Jawlensky, lange Zeit ein Paar waren und eine der bedeutendsten Künstlergruppen des 20. Jahrhunderts mitbegründet haben, nämlich den Blauen Reiter, das kann man dann selbst rausfinden, wenn man sich selbst weiter auf die Suche begibt. Auch dazu lädt: Hast du das schon gesehen? Ein. Die Kunst des Weglassens ist eben auch eine Kunst, eine große sogar. Gloria Köpnick und Rainer Stamm beherrschen sie. Sie haben ihr Publikum im Blick, die Kinder. Darum lassen sie viel von ihrem Fachwissen weg. Es blitzt nur erfreulich selten auf. Und damit will ich natürlich nichts gegen Fachwissen sagen, sondern nur gegen ein Wissen, das vielleicht nur ExpertInnen anspricht und eben nicht ein größeres Publikum. Stattdessen fragen die beiden lieber, wie wirken die Bilder auf euch? Und von Edvard Munch zeigen sie eben nicht den weltberühmten Schrei, was erwartbar gewesen wäre. Sie zeigen Knabe in roter Jacke. Das findet man bei J wie Jacke. Schon das Motiv spricht Kinder an. Es springt ihnen in die Augen. Eines meiner Lieblingsbilder ist übrigens die Obstverkäuferin von Olga Costa. Ich kannte das Bild nicht. Als Türöffner ist es nun schon auf dem Cover zu sehen und dann natürlich bei O wie Obst. Jetzt habe ich es im Kopf und im Herzen. Darauf kommt es an. Fast am Ende, nach der Welle des japanischen Künstlers Hokusai aus dem Jahr 1830, schwingt Der Holzfäller von Ferdinand Hodler die Axt. Das steht bei X. Hä? Axt fängt doch mit A an. Aber ist das nicht so folgerichtig wie großartig? Fast am Ende des Alphabets wird wieder ganz nebenbei auf den Anfang verwiesen, aufs A. Das heißt, alles geht wieder von vorne los, wenn ihr das wollt, wenn wir das wollen. Und das stimmt ja. Ihr, wir können immer weiter schauen. Wir können eigene Bilder zu den Buchstaben auskundschaften. Wir können zur Kunst und durch die Kunst reisen, durch Bilder flanieren, durch diese und durch andere. Wir können genießen, betrachten, entdecken, riechen, fühlen, schmecken, hören und Fragen stellen, immer wieder Fragen stellen und weiterschauen. Und das alles, indem wir »Hast du schon gesehen?« anschauen oder eben damit einen Anfang machen. Und dann, falls ihr in den Sommerferien oder bei sonstigen Reisen vor Ort seid, könnt ihr dort ja ins Museum gehen. In Berlin, Bilbao, London, Lübeck, München, New York, Paris, Wien oder Wuppertal. Und dort die Bilder im Original anschauen. Und jetzt Trommelwirbel und Tusch, denn jetzt haben vier schräge Musikanten ihren großen Auftritt. Jetzt liest Wiebke Puls, Schauspielerin der Münchner Kammerspiele, die Band, die keiner kennt, von Nadja Budde, erschienen im Peter Hammer Verlag für LeserInnen, BetrachterInnen, für ZuhörerInnen ab 4 Jahren. Von Wiebke ist übrigens auch die Idee, in diesem Fall das hörbare Umblättern nicht etwa rauszuschneiden, sondern ganz bewusst drin zu lassen, als eigenes Stilmittel. Schließlich liest sie ja ein Bilderbuch vor. Und was für eins, das ist ein bühnenreifes Spektakel für ein ganzes Publikum, für euch. Darum Bühne frei für die Band, die keiner kennt. Bühne frei für Wiebke Puls.
Die Band, die keiner kennt. Von Nadja Budde. Zwei gelbe Augen, Haare wie Gras, Anzug nach Maß, Fell im Gesicht. Kennen wir nicht. Graue Perücke, Filzstiefeletten, Ringe und Ketten. Schwer zu verstehen. Nie hier gesehen. Schleppende Schritte, Koffer und Stock, gewürfelter Rock, Mütze mit Rand. Unbekannt. Knarzige Stimme, Webpelz im Nacken, Rollen am Hacken, Ohren wie Papier. Niemand von hier. Luftschlauch aus Gummi? Stangen mit Knolle? Draht von der Rolle? Und ein Ding, das keiner kennt? Da spielt eine Band! Schiefe Töne, Tempo vertrackt, keiner im Takt, Text ohne Sinn. Alle wollen hin. Horn in der Hüfte, Huf im Gelenk, Rüssel verrenkt, Fuß auf dem Schwanz. Der beste Tanz. Gedränge am Boden, Spektakel im Bau, Krawall und Radau, Klamauk unterm Dach. Schluss mit dem Krach! Muskeln ermüdet, Frisuren platt, Fußsohlen matt, Arme schwach. Noch jemand wach? Zwei gelbe Augen. Ring an der Hand, Mütze mit Rand, Ohren wie Papier. Die kennen wir! Da fährt der Bus weg.
Das war's für heute. Das war die 87. Freigeistern-Folge. Das war das neue Lesen und Lesen lassen Jubiläumsgeistern. Euch danke ich wie immer fürs Zuhören und mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag im August wieder. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch viel Sonne, viel Sommerlaune, viel Feierlaune, viel Ferienlaune, viel Sonnensommerferien-Feierlaune. Ich wünsche euch Partys und Sausen, viel Musik, viel Kunst, Theater, Spektakel. Und vielleicht ja sogar das eine oder andere Jubiläum mit Betonung auf Jubel, auf Juli, Jubel. Ich wünsche euch gute Reisen in die Ferien, die Ferne, den Urlaub und immer mit und in Büchern. Tschüss!